Es ist heute Teil 2, also zu Deutsch, wir machen einfach weiter. Ist natürlich interessant, wenn man eine ganz andere Zuhörerschaft vor sich sitzen hat, wie beim letzten Mal, aber es ist nicht schlimm. Ihr kommt alle mit, weil es geht weiter mit den 7 Worten Jesu am Kreuz. Wer die letzten 3 nicht gehört hat, ist zwar nicht egal, aber der kann das nachhören. Ich habe mir gedacht, nein, ich mache keine Wiederholung. Sie stehen ja alle irgendwie für sich, diese Worte, die Jesus da gesagt hat. Ich habe versucht, sie in eine Reihenfolge zu bringen, in eine zeitliche Reihenfolge. Aber jedes an sich ist wert, gehört und überdacht zu werden. Und ich glaube, jeder von euch hat das schon mal so gemacht. Ich habe das auch mal gegoogelt. Was sagen denn Leute eigentlich so kurz vor ihrem Ende, kurz bevor sie sterben? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Portale, wo man auch wirklich das lesen kann, wo auch wirklich, ich habe schon ein Buch zu Hause, die letzten Worte von ganz wichtigen Menschen, also Menschen, die hier auf dieser Welt gelebt haben. Und scheinbar ist es so, dass man am Ende des Lebens doch irgendwie ehrlicher wird, auf jeden Fall ernster wird. Dass da einer dann halt sagt, irgendwas Blödes, wie aus dem, weiß ich nicht, das kommt ja eigentlich so gut wie nie vor. Aber ja, es ist schon irgendwie dann nachher etwas, was die Leute das Gefühl haben, das muss man nochmal besonders aufschreiben, das muss irgendwie noch besonders weitergegeben werden. Und ich habe euch einfach mal, ich glaube 4, 5, ich weiß gar nicht wie viele Worte hier, einfach mal einen Screenshot gemacht von einer Seite, von Leuten, die ihr, glaube ich, alle irgendwie kennt, was die so am Ende ihres Lebens gesagt haben. Johann Wolfgang von Goethe, da steht da noch dahinter, deutscher Dichterfürst, so hätte ich ihn jetzt nicht genannt, aber es ist ja eigentlich, wenn einer an die Schule geht, zumindest meiner Zeit damals, Goethe, Schiller, das waren Leute, Goethe 27 Bände geschrieben unter der Sonne, ein Genie, wirklich auch in mehreren Lebensbereichen, und seine letzte Worte waren, mehr Licht. Mehr Licht? Mehr Licht. Der Mann, der wirklich Erkenntnisse hatte, war am Ende des Lebens, also Nietzsche war total, Nietzsches letzte Worte kann ich euch überliefern. Nix, der Mann ist im geistigen Umnachtung gestorben, aber von Goethe zum Beispiel hier mehr Licht, von Winston Churchill, auch sehr interessant, den kennen ja wahrscheinlich viele noch aus dem Geschichtsunterricht. Welch ein Narr bin ich gewesen. Sein ganzes Leben, was der im Zweiten Weltkrieg dann halt geleistet hat, auch mit der Wiederaufarbeitung mit den Alliierten, er war ja auch einer von der englischen Seite, seine letzten Worte waren, welch ein Narr bin ich gewesen. Jean-Paul Sartre, ein Mann, den ich eine gewisse Zeit lang auch sehr bewundert habe, zum Beispiel auf jeden Fall seinen Stil, seine Erkenntnisse, sagte am Ende seines Lebens, ich bin gescheitert. Traurig. Ich habe noch ein paar Leute, Cesare Borgia, also muss ich Italienisch aussprechen, aber der hat gesagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod, und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Und dann noch ein anderer, Thomas Scott, sagte, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß ich und fühle, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Können wir jetzt weiter mitmachen? Ist aber nicht das Thema. Aber Menschen am Ende ihres Lebens werden, glaube ich, wirklich nochmal ernst und wesentlich. Aber dann ist es zu spät für diese Menschen. Jesus hat uns auch Worte hinterlassen am Ende seines irdischen Lebens. Und jetzt machen wir einfach weiter mit dem 4. Wort. Steht in Markus 15, Vers 34. Ich glaube, das ist das, was wo eigentlich die meisten sagen würden. Das ist klar, das ist das, was einem vielleicht als erstes oder mindestens als zweites auffällt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Passt ein Stückchen weit auch so in diese Richtung von Sartre oder von dem Herrn Borgia. Aber es steht eigentlich noch etwas mehr da. Es steht, das habe ich jetzt, das ist das Deutsche eigentlich, in der Bibel steht wirklich, Eli, Eli, lamach sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so etwas hatten wir noch nie. In der ganzen Zeit, wo wir die ganzen Evangelien durchlesen, dass Jesus sagt, er ist von Gott verlassen, das ist eine Unmöglichkeit, das ist ein Unding, das ist noch nie passiert. Er war immer in absoluter, hundertprozentiger Gemeinschaft mit dem Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Und jetzt am Ende seines Lebens, sozusagen als Finale, wenn man das ganze Revue passieren lässt, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal wirkliche Not erlebt habt. Also nicht nur das Gefühl, man fühlt sich am Boden, sondern man hat wirkliche Not, in der man gerade ist. Also man ist wirklich verlassen. Man fühlt sich nicht nur verlassen, sondern man ist verlassen. Ich weiß, viele fühlen sich irgendwie von Gott und Menschen verlassen und dann ist das mal ein Zustand von einem Tag oder von einer Woche oder von einem Monat und dann merkt man ja, es war irgendwie noch ein Gefühl, aber es war nur ein Gefühl, aber das Gefühl war präsent, aber dieser Zustand hier ist nicht nur ein Gefühl, der ist Realität, er ist absolute Realität. Jesus war von Gott verlassen. Und jetzt sagt er so etwas und ich sage es euch einfach mal, er sagt es nicht von sich heraus, sondern er zitiert Psalm 22. Das ist auf doppelter Hinsicht wichtig. Auf der einen Seite zitiert er den Psalm, um das Wort Gottes zu erfüllen, wie es damals schon vorausgesagt ist, aber es hat noch eine Nebenbedeutung. Und vielleicht kommt ihr da so mit, wenn ihr wirklich, wirklich mal in tiefer Not und Qual wart, dann wart ihr nämlich wahrscheinlich entweder auf Rebellion aus, auf Schreien, auf Entsetzen oder ihr wart einfach nur stumm, dass ihr gar nichts mehr sagen konntet, dass ihr wirklich sprachlos wart, dass ihr keine eigenen Worte gefunden habt. Wenn euch dann jemand gefragt hätte, wie geht's dir gerade? Ich kann es dir nicht sagen, ich bin sprachlos. Und in dieser sprachlosen Situation macht Jesus etwas, er sagt einfach, einen Bibelvers auf, einen Bibeltext auf. Und das ist gut, wenn wir Bibeltexte auswendig können, weil es kann wirklich auch mal in unserem Leben eine Situation geben, wo wir gar nicht mehr ausdrücken können, wie schlecht es uns geht, wo wir einfach gar nichts mehr sagen können, wo wir selber unsere Gedanken nicht mehr geordnet kriegen, um dann etwas zu haben, wo man sich noch festhalten kann. Ein Wort, was wahr ist, ein Wort, was gilt, ein Wort, was über diese Zeit hinaus Bestand hat. Und da sagt Jesus Psalm 22 auf. Ich weiß nicht, ob er den ganzen Psalm aufgesagt hat. Auf jeden Fall, einen Teil davon, auf jeden Fall war ihm bewusst, ich lebe gerade, ich erfülle gerade die Verheißung aus Psalm 22. Und es waren nicht seine Worte, aber es waren doch seine Worte, weil er hat sie genau gefühlt, er hat sie genau empfunden und der Psalm 22 spricht schon prophetisch von ihm. Wenn ihr das so hört, Eli, Eli, Lama Sabachthani, also auf Aramäisch, dann hat das vielleicht keine andere Bedeutung, aber es hat eine ganz andere Ausdruckskraft. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann, aber wenn jemand etwas in der eigenen Sprache sagt, etwas so übermittelt wird, wie es wirklich Realität war, ist es nicht nur übersetzt, sondern es ist wirklich, dass es so gesagt ist, wie es gesagt worden ist. Und es gibt dem Ganzen nicht nur eine gewisse Dringlichkeit, sondern es gibt dem Ganzen auch eine gewisse Nähe und Persönlichkeit. Ja, mach irgendwelche Beispiele, wenn ihr zum Beispiel an solche großen Reden denkt, Martin Luther King, I have a dream. Ob du jetzt verstehst, was das bedeutet, I have a dream oder nicht, ich habe einen Traum. In Deutsch hört sich das dann nicht so dolle an, aber es ist auch irgendwo, du hast das Gefühl, du bist mit dabei, du hast den gleichen Traum wie er. Wenn ihr euch mal durchlässt, was der für einen Traum hat, ist egal. Aber du hast das Gefühl, du bist dabei, du bist präsent, das ist es. Wenn Obama gesagt hat, yes, we can. Du hast das Gefühl, ja, das schaffen wir. Einfach nur durch diese Transportation in einer anderen Sprache. Kann man natürlich auch umgedreht machen. Kennedy hat mal gesagt, ich bin ein Berliner. Geht auch. Du hast das Gefühl, du bist dabei. Du fühlst dich mit hineingenommen in dieses Geschehen. Und hier, wirklich, du stehst mit vorm Kreuz. Eli, Eli, Lama Sabachthani. Und dann die Übersetzung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er will dich mit vors Kreuz stellen. Er will dich mit in diese Situation nehmen, er will dich mitnehmen in den Zustand, wo er für dich von Gott verlassen wurde. Wo er verlassen wurde, nicht auf das, was er getan hat. Es ist nicht seine Schuld, seine Strafe, die er da trägt, sondern deine Schuld, meine Schuld. Für dich, für mich, für uns hat Gott ihn verlassen, weil er, Jesus, da gerade etwas erfüllt, eine Mission ausführt, einen Auftrag ausführt. Und wir stellen uns diese Szene so vor, ich weiß nicht, wie ihr sie euch vorstellt, ich gucke mir ja ganz gerne so immer mal wieder Kunstbilder an und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie diese Szene aussah, wenn ihr ein Künstler sie wirklich malen würde, der müsste eigentlich eine schwarze Wand malen, weil es war dunkel, es war Nacht. Wir denken uns immer, ja, wir gucken da jetzt mal das Ganze an und das sieht so aus und Jesus hängt da. Du siehst nichts, es ist stockfinster. ist das für eine Stimmung gewesen? Was ist das für ein Zustand? Weil es war absolut dunkel, äußerlich wie innerlich dunkel. Wenn du von Gott verlassen bist, ist es dunkel, absolut. Und das hat er für uns erlebt, durchlitten. Und wir hören uns das Ganze jetzt an, sagen, ach, war eine nette Predigt, war ein netter Vortrag, hörte sich alles ganz gut an. Natürlich ist es schön, einen guten Vortrag zu hören und so weiter, aber wir sind auch, ja, sag ich mal, wir sind auch ein Stückchen weit abgestumpft, wir sind auch ein bisschen an alles Mögliche gewöhnt. Was habt ihr alle schon, wie viele Morde habt ihr schon im Fernsehen gesehen? Kannst du dir ausrechnen, wenn du so und so viele, bei Internet musst du ja nicht nur Fernsehen gucken, wie viele Vergewaltigungen, wie viele alles Mögliche hast du schon gesehen in deinem Leben? Ist ja nichts Besonderes mehr. Weil hast du ja alle schon zu dir ins Wohnzimmer geholt. Kann man sich ausrechnen, wer so und so viele Stunden in der Woche Fernsehen guckt, hat so und so viele Dinge gesehen. Und da ist jetzt ein Toter mehr oder weniger. Kennen wir doch alle schon. Wir sind ja aufgeklärt, wir wissen ja Bescheid, wir wissen ja alles. Wir brauchen ja nur, keine Ahnung, machen wir Google auf, habe ich auch gerade gemacht, einfach getippt, letzte Worte von Sterbenden, zack, kommt's raus, weiß ich Bescheid. Aber wir erfassen nicht die wirkliche Gottverlassenheit, wir erfassen nicht die wirklichen Leiden, die er getragen hat. Der Mel Gibson hat das mal versucht darzustellen in Passion Christi. Ich habe den Film nicht gesehen, aber das muss so realistisch gewesen sein, dass Leute rausgerannt sind aus dem Kino, weil sie es nicht ertragen konnten. Aber wir denken, ja, okay, hört sich gut an, liest sich gut, ist ja irgendwie auch toll und wahr, aber diese Realität, diese Stimmung, diese Szene zu erfassen, das gelingt uns heute durch die ganzen Medien gar nicht mehr. Weil wir wirklich, sag mir ein besseres Wort wie abgestumpft, einfach an alles schon gewöhnt sind und gar nicht mehr wirklich verstehen, was es hier für ihn bedeutet hat, was passiert ist, was da an Dingen geschehen sind, auch in der geistigen Welt. Jesus von Gott verlassen, und das hat er auf sich genommen, das hat er bewusst getan, das hat er bewusst gewählt. Weil er wusste, diesen Zustand, diese 3 Stunden, die Schuld der Welt auf sich zu laden, für dich und für mich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er erlebt. Das hat er wirklich erlebt. Das nächste Wort, wo ich denke, dass das jetzt in der Reihenfolge kommt, steht in Johannes 19, Vers 28. Da sagt er, mich dürstet. Hört sich überhaupt nicht spektakulär an, ist am Ende dieser 3 Stunden. Aber man sollte sich vielleicht mal fragen, okay, wie war es denn sonst? Wie war es denn sonst im Leben Jesu? Und gerade im Johannesbrief steht zum Beispiel die Geschichte Johannes 4 von der Frau am Jakobsbrunnen. Da ist Jesus der dieser Frau lebendiges Wasser anbietet. Und in gewisser Weise sagt er, das Wasser gibt es bei mir. Und noch übertragener sagt er, ich bin das lebendige Wasser. Dann sagt er weiter im Kapitel 7, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Alles im Johannesevangelium. Und jetzt, Kapitel 19, das lebendige Wasser sagt, mich dürstet. Passt nicht, aber ist Realität. Ist nicht nur ein Gedanke, ist nicht nur mal eine schöne Geschichte, um irgendwie etwas versuchen deutlich zu machen. Da passiert gerade etwas in der geistigen Welt, wo er von Gott verlassen ist und wo er als Mensch, als hundertprozentiger Mensch in der absoluten Schwachheit da hängt, für andere Menschen, für uns Menschen, für die Menschheit. Künstler, um nochmal auf dieses Genre zurückzugehen, stellen das, wenn sie die Kreuzesszenen darstellen, guckt euch das mal, klickt das Internet durch und guckt euch an, wie ein Künstler, gibt ja sehr begabte Menschen, die Kreuzigungsszenen darstellen. In der Regel siehst du danach Jesus im Mittelpunkt, einer rechts, einer links von ihm. Sieht alles irgendwie danach, bitte entschuldigt das, sieht alles irgendwie ein bisschen schön aus. Du hast nicht das Gefühl, als ob da Qual, als ob da Marter ist. Wenn du dir das anguckst, denkst du, ja, der hängt danach und das Gefühl, ja, in 3 Stunden geht er wieder runter, lebendig. Die Leute sind nicht wirklich leidend, die da hängen. Auch die Nägel sind gar nicht mal hier in den Händen drin. Das ist, da fließt auch kein Blut. Und Jesus ist auch immer irgendwie angezogen. Ist er in Realität niemals gewesen. Man ist immer noch so bedächtig und sagt, man gibt ihm eine gewisse Ehrerbietung. Zumindest, dass die Geschlechtsteile nicht sichtbar sind. Und man versucht, das irgendwie noch schön darzustellen. Und ich weiß auch, warum man das tut. Aber es stellt eigentlich die Szene falsch dar. Er war der Erniedrigste, der Geschlagenste, der Gemartertste, Verlassenste von allen. Er war absolut am Boden, am Ende in absoluter menschlicher Schwachheit. und Hilflosigkeit, weil er für genau solche Menschen da ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Und das will man eigentlich nicht, weil man müsste sich ja mit diesem identifizieren. Wer will sich denn mit so einem schwachen Gott identifizieren? Wir wollen doch einen starken Gott. Aber bete doch mal zu einem Gekreuzigten und dann noch zu so einem, der so runtergekommen, der so gemartert ist, der so menschlich ist, der so im negativen Sinne menschlich ist. Ein Zeichen für unsere absolute Schwachheit und Hilflosigkeit, und da sträubt es uns gegen. Das gefällt uns nicht. Warum? Warum? Nicht, warum es uns nicht gefällt, das wissen wir, glaube ich, das können wir uns beantworten. Aber warum hängt er da? Warum hängt er da? Das ist doch kein dummer Zufall. Das ist doch nicht dumm gelaufen. Es hätte nicht irgendwie, nein, es hätte nicht anders sein können. Es musste so geschehen. Und Jesus hat diesen Weg bewusst auf sich genommen. Er wusste das. Es ist nicht so, dass es auf einmal passiert ist und er dachte, okay, jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Es war geplant. Es war vorausgesehen. Er hat Ja dazu gesagt. Nicht nur im Psalm 22, ist übrigens interessant, wie 22, 23, 24 aufeinander gehen. Wir haben eine schöne Fortführung, vielleicht mal wirklich für einen Thementag, einfach mir Gedanken zu machen, wie wird im Alten Testament Jesus vorausgesagt? Wie wird das erfüllt? Und hier in der Kreuzigung sind wir eigentlich im Psalm 22. Psalm 69 steht auch noch einiges darüber drin. Aber hier erleben wir erfüllte Prophetie. Und das weiß Jesus, das merkt er. Aber trotzdem, wie soll ich sagen, wie man sich dabei fühlt? Wie soll ich sagen, wie man dabei denkt? Aber es wird uns ein Bild vor Augen gestellt, was kein Künstler darstellen kann, was wir auch nicht nachempfinden können, was wir mit den besten Worten nicht ausdrücken können. Aber absolute, hundertprozentige menschliche Hilflosigkeit, Schwachheit, Verlassenheit. Absolut allein. Und nicht dumm gelaufen, bewusst gewählt. Wird doch keiner machen. Wird doch keiner von uns tun. Der es auch wirklich versteht, was da passiert. Vielleicht würden wir in einem Gefühl der Euphorie oder der weiß ich nicht was sagen, klar, mache ich. Warum nicht? Es gibt Leute, die haben so eine gewisse Form, das nennt man Jerusalem-Syndrom. Wenn die in der Stadt sind, die haben die das Gefühl, die müssen die Via Dolorosa lang gehen. Da haben die das Gefühl, die brauchen auch irgendwie eine. Es gibt Leute, die gehen den Kreuzesweg wirklich nach und die gehen den nicht spazieren, die nehmen ein Kreuz auf sich. Die versuchen, das irgendwie nachzuspielen, aber für die ist absolut klar, die Nummer am Kreuz, die geht für mich gut aus. Für ihn war klar, die geht nicht gut aus. Für ihn war klar, von diesem Kreuz komme ich nicht mehr lebendig runter. Kein Widerspruch? Dann sage ich euch mal was. Der Johannes, der das alles aufgeschrieben hat, ich habe ja gerade schon gesagt, Kapitel 4, Kapitel 7, hier jetzt Kapitel 19, hat nachher nochmal einen Brief geschrieben, Offenbarung. Und im letzten Kapitel der Offenbarung steht, Kapitel 22, Vers 17, wen dürstet, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da sind wir wieder im Thema Durst. Aber irgendwas ist passiert zwischen Johannes 19 und Offenbarung 22. Das liegt ja noch in der Zukunft. Irgendwas ist da passiert, dass Jesus sagen kann, wieder sagen kann, wer dürstet, wer ein Bedürfnis hat, wer Hilfe braucht, wer sich sieht in so einem Zustand der Schwachheit, der Niedergeschlagenheit, der Hilflosigkeit, wer sich als dieser erkennt, der komme zu mir, damit meint er sich selber, der jetzt gedanklich noch für uns am Kreuz hängt, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst, kostenlos. Da muss was passiert sein. Aber erstmal, bevor du, ich, wir das erleben können dürfen, müssen wir einen Hilflosen, einen Schwachen, einen für uns gekreuzigten Herren am Kreuz ertragen. Unser Anführer, unser Heiland, unser Ein und Alles geht ans Kreuz und lässt sich erniedrigen, lässt sich schlagen, lässt sich, wie gesagt, ich kann es nicht in Worte fassen, Bilder konnten das nicht darstellen, aber versuch es gedanklich zu erfassen, was das bedeutet, was das ausdrückt, was er getan hat. Und er wusste, das ist nötig für dich, für mich und ich, Jesus, tu es, ich mach's. Und keiner hat ihn verstanden. Keiner hat ihn verstanden. Wenn ihr so vorher liest, was in den Evangelien so alles drinsteht, wo er das auch sagen wird, ich werde nach Jerusalem gehen müssen, ich werde leiden müssen, ich werde am dritten Tag auferstehen müssen. Was haben die Jünger gesagt? Nein, das passiere dir nur nicht. Oder hat keiner verstanden, wollte auch keiner wahrhaben. Haben alle menschlich gedacht, wollten ihn eigentlich sogar zurückhalten. Geh nicht nach Jerusalem, wenn das dir da passiert. Und jetzt hängt er da in absoluter Menschlichkeit, in absoluter Dunkelheit, in absoluter Gottverlassenheit. Und jetzt? Vorbei? Zu Ende? Das nächste Wort, zwei Verse weiter, sagt er, es ist vollbracht. Ich habe geguckt im Original, das müsste jetzt ja auch aramäisch sein, griechisch weiß ich nicht. Auf jeden Fall heißt das dann Tetelestai. Ein Wort. Guckst du mal ein griechisches Lexikon, steht da nachher, bedeutet so viel wie es ist vorbei, es ist vorüber oder es ist geschafft, es ist vollendet. Denkst du, okay, ist das eine positiv gemeint und das andere negativ gemeint. Das eine bedeutet, ich habe es hinter mir, es ist endlich zu Ende, geschafft, vorbei. Und das andere sagt, es ist vollbracht in der Hinsicht, ich habe die Mission erfüllt. Aber du kannst an dem Wort selber nicht sagen, ist es jetzt diese Bedeutung oder ist es diese Bedeutung? Ist er froh, es endlich hinter sich zu haben oder sagt er Mission erfüllt? Es gibt so nette Erklärungen, die sagen dir, in der damaligen Zeit war es so, wenn einer einen Schuldbrief hatte, also irgend so einen Wechselschuldschein oder sonst irgendwas hatte, dem hat er dann mit sich rumgezogen, beziehungsweise der, dem er was geschuldet hatte, hat er ihn mit sich rumgetragen. Und wenn dann nachher die Schuld abbezahlt war, gab es einen Stempel drauf, Schuld erledigt, und da stand dieses Tetelestai drauf. Vollbracht, weiß ich nicht. Glaube ich mal, dass das so stimmt. Aber wenn ich in den Zusammenhang gehe, denke ich mir, okay, also ist auf jeden Fall klar, dass diese Situation jetzt zu Ende ist und dass die Situation vorher unangenehm war und dass es jetzt irgendwie anders weitergeht und dass es weitergeht. Aber ich kann immer noch nicht sagen, bin ich jetzt einfach nur erleichtert, dass es vorbei ist oder ging jetzt wirklich was Neues an und freue ich mich auf das Neue, das wirklich vollbracht ist. Dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Ich hatte die Mission, die ich erfüllt habe. Ich gucke also auf das Ziel. Ich freue mich nicht nur, dass die schwierige, schlechte Zeit vorbei ist, sondern ich gucke nach vorne und sage, ja, jetzt geht es richtig gut weiter. Es ist vollbracht, es ist getan, es musste getan werden und es ist getan. Ich tendiere ja sehr, sehr zu der zweiten Variante. Dass er, der alles wusste, gesehen hat, jetzt ist es vollbracht. Es beginnt jetzt etwas Neues. Es ist getan. Ich habe es getan für die, die es nicht verstanden haben. Ich habe es getan für die Menschheit. An diesem Punkt entscheidet sich mein, dein, unser weiteres Leben. An diesem Kreuzesentscheidung, für oder gegen ihn, für oder gegen das, was er da vollbracht hat, was er für mich getan hat. Nehme ich das für mich an oder sage ich, das ist ein nettes Ereignis in der Weltgeschichte, freut mich, kann ich dir was darüber erzählen, aber ist das mein Erlebnis, ist das meine Wahrheit, die er für mich vollbracht hat? Das ist ein riesiger Unterschied. Wir wissen ja, wir leben im Jahre 2021 nach Christus. Nach Christus. Das kannst du geschichtlich alles schön begründen und tun und machen. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der sagt, dass Jesus nicht gelebt hat. Solche Leute gibt es eigentlich gar nicht. Aber dann wird irgendetwas draus gemacht, getan und so weiter. Und so historisch sind wir Leute gar nicht mehr, dass wir wirklich verstehen, das ist nicht auf einmal da, dass wir 2021 sind, sondern dass diese 2021 sich über die Zeit entwickelt hat. Dass man nicht heute sagt, wir sind 2021, sondern dass man im 18. Jahrhundert schon gesagt hat, wir sind 1800. Dass das durch die Jahrhunderte gegangen ist, dass das immer eine feststehende Realität war. Und dass wir dann auch wirklich historisch denken müssen und sagen, diese Sache ist in Zeit und Raum geschehen. Das ist Geschichte, was wir hier lesen. Das ist nicht nur eine Geschichte, eine schöne Story, sondern das ist his story, also seine Geschichte im Englischen, his story. This history is his story. Diese Geschichte ist seine Geschichte. Ist unsere Geschichte, ist meine Geschichte. Hoffentlich. Aber er hat alles getan. Er hat es vollbracht. Ganz alleine. Ohne seine Jünger, ohne seine Mutter, ohne dich und mich. Du hast da nichts dazu getan. Was kannst du dazu tun, dass du in den Himmel kommst? Was hast du hier daran mitgetan, dass dein Platz im Himmel ist? Welchen Anteil hast du, dass du in den Himmel kommst? Ich hoffe, es enttäuscht dich nicht. Ich muss dir leider sagen, gar keinen. Nein, ich muss dir sagen, zum Glück hast du, habe ich, nichts dazu getan. Weil wenn du etwas dazu getan hättest und wenn es nur 0,5% sind, dann ist es keine Gnade, richtig? Aber dann ist es auch eine Sache, wo du nie wirklich sicher bist, ob es reicht. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber wenn du weißt, es ist 100% sein Werk und es ist vollbracht, dann kannst du dich, nicht falsch verstehen, entspannen. Denk nicht mit entspannen, chillen, das ist ein anderes Wort, das ist ein anderer Gedanke. Aber dann kannst du wirklich ruhen in deinem Gott. Dann kannst du die Spannung loslassen. Es muss noch etwas passieren, ich muss noch etwas tun. Nein, Gott, Jesus hat alles getan. Er ganz alleine hat es vollbracht. Und er hat es vollbracht, wie wir gerade gesehen haben, in absoluter Schwäche. Es gibt T-Shirts, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Da ist das, es gibt ein von Balach, also von Ernst Balach, gibt es ein Bild vom Kopf Christi. Und dann gibt es ein Bild, das sieht ähnlich aus, von Che Guevara, so ein Revolutionär, der Kuba-Krise damals unter Fidel Castro. Und wenn ihr den schon mal gesehen habt, der ist so ähnlich dargestellt wie Jesus. Ganz bewusst. Weil man sagen möchte, dieser Che Guevara ist für uns, natürlich jetzt nicht für uns, die wir sitzen, für diese Kubaner dann halt, wie Jesus. Blödsinn, na klar, aber die glauben es. Die schaffen sich ein menschliches Vorbild und tragen dann nachher ihren Che Guevara, danach auf dem T-Shirt und identifizieren sich mit diesen Menschen. Und wenn wir jetzt natürlich die beiden gegeneinander halten, haben wir weder die Zeit noch, ich glaube, auch wirklich die Lust dazu, werden wir merken, dieser Mann war revolutionär. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute der direkt und indirekt umgebracht hat. Aber ich kann euch sagen, wie viele Menschen dieser hier in der Bibel durch Leiden und Demut und Hingabe wirklich, wirklich gerettet hat. Ich denke, die meisten von uns gehören dazu. Als Gerettete, als Herausgerufene, als Kinder Gottes zu Jesus zu gehören und uns auch zu seiner Schwäche bekennen zu dürfen, uns zu unserer Schwäche bekennen zu dürfen und zu wissen, es ist vollbracht. Es ist im positiven Sinne vollbracht. Er hat sein Versprechen gehalten. Er hat erfüllt, was er gesagt hat. Und an dieser Situation, an dieser Gegebenheit entscheidet sich, wie es für dich weitergeht. Mein Herr und mein Gott oder eine Person in der Geschichte. Nice to know, schön zu wissen, um ein bisschen drüber zu reden, ein bisschen philosophieren zu können. Aber die persönliche Beziehung zu deinem Gott, zu meinem Gott, diese Sachen muss man geistlich beurteilen, ist vollkommen klar. Wenn man alle möglichen Geschichtsbücher dieser Welt liest und alle Theologiebücher dieser Welt liest und alles dazu sagen kann, mir vielleicht nachher erklärt, dass ich die Worte in der falschen Reihenfolge gebracht habe, dass das andere doch vor dem anderen passiert ist, kann man darüber diskutieren, aber bringt dich geistlich nicht weiter. Geistlich bringt dich nur weiter, wenn du erkennst und annimmst, für dich, für mich, ist dieser Jesus schwach geworden, Mensch geworden, hat gelitten, hat die Mission erfüllt, hat für meine Schuld bezahlt. Und das hat er aus eigener Motivation getan. Aber nicht so, wie wir manchmal Opfer bringen. Wir denken ja dann auch ein bisschen, ich könnte jetzt mal wieder was in Klingelbeutel tun oder ich könnte mal wieder ein gutes Werk tun und so weiter. Er hat etwas anderes getan, nicht um damit etwas zu erreichen, in der Hinsicht leben und geben und danach, ich bin dir jetzt etwas schuldig und du musst danach und diese Sache muss danach irgendwie gewürdigt werden. Nein, er hat es aus freien Stücken getan, um eine Erlösung zu schaffen. Das ist mehr als Pfadfindermentalität. Und das geht vollkommen weg von ihm selber. Das, was er vollbracht hat, ist wichtig. Die Mission, nicht er selber. Er nimmt sich vollkommen zurück. Die Sache, die Tat, das ist erfüllt. Das ist vollbracht. Nicht ich habe es hinter mir. Nicht. Sondern deshalb, warum ich hier am Kreuz hänge, das ist getan. Das ist geschafft. Wir haben ein Fundament, was er gelegt hat. Das musst du geistlich beurteilen. Das kannst du aber auch nur geistlich beurteilen. Aber wenn du das geistlich siehst, mit Gottes Augen siehst, dann ist das wirklich die absolute Befreiung und den absoluten Frieden, den du haben darfst. Und dann ist, was um dich drumherum passiert, zwar noch gegenwärtig, aber eigentlich gar nicht mehr wirklich wichtig. Weil die Zukunft steht fest. Die steht fest. Die steht fest auf diesem Wort, auf dieser Tat von ihm. 5 Minuten für das letzte Wort. Und das letzte Wort heißt, im Lukas steht das, Lukas 23, 46, Vater. Merkt ihr? Wir sind wieder bei Vater. Erst von Gott verlassen und jetzt sind wir wieder bei Vater. Es hat sich was getan. Und es ist nicht mehr Gott, es ist Vater. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Mission ist erfüllt und er redet ihn wieder als Vater an. Es sind nur ein paar Stunden später und es ist von der Gottesferne nicht nur zur Gottesnähe, sondern zur Vaterbeziehung zurückgekommen. Ist doch wunderbar, ne? Die Dunkelheit ist vorbei, im Herzen ist sie vorbei und es ist das geschehen, worauf wir uns auch rufen dürfen. Er ist beim Vater, und wir haben das ja in der letzten Predigt schon gehört, es ist so viel wichtiger, im Himmel bei Jesus zu sein, als einfach nur im Himmel zu sein. Viel wichtiger, bei ihm zu sein, als im Himmel zu sein. Wenn deine Umstände hier noch so schlecht sind, du redest mit deinem Vater. Du redest nicht mit einer Machtregierung, Arbeitschef oder irgendeiner anderen Autorität, die dir hier begegnet. Natürlich tust du das auch in gewisser Weise, aber im Endeffekt hast du eine Beziehung jetzt und hier und heute und immer zu deinem Vater. Da sind die Umstände schwierig, aber er ist immer mit dabei. Er ist mit dir und wie Jesus ihn Vater nennt, darfst du ihn auch Vater nennen. Auf dieser Grundlage, die er vollbracht hat. Sonst ist das Illusion, sonst ist das schönes Gefühl, wenn du einfach nur Papa zu deinem himmlischen Vater sagst, der gar nicht dein Vater ist. Aber auf dieser Grundlage, für dich vollbracht, ist er wirklich dein geistlicher Vater. Und seht ihr, was er hier macht? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist nicht, dass er schwach am Kreuz ist und stirbt und den Geist aufgibt. Er befiehlt, er hat Autorität. Es ist eine ganz andere Situation, die hier passiert. Vorher denken wir danach, ach ja, wird Jesus es durchhalten? Wird er jetzt in seiner... Hier hat er wieder die Autorität über Leben und Tod. Er kann gebieten, da hängt kein schwacher Mensch mehr, sondern da hängt ein gebietender, geistig starker Gott. Das ist aktiv. Das ist absolut aktiv. In der Todesstunde aktiv zu bestimmen, was als nächstes passiert. Können du und ich nicht. Dürfen wir aber uns auf den berufen, der uns Leben gegeben hat. Wir haben ewiges Leben in Jesus Christus. Wenn wir morgen tot sind, sind wir bei ihm. Er hat den Tod besiegt. Ich finde den Gedanken gut, beim letzten Mal, wie gesagt, danach, es ist nicht so wichtig, ob wir im Paradies sind oder nicht, ob wir nicht in die Hölle kommen, sondern es ist wichtig, dass du heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Geschichte, wo er dann mit den beiden Verbrechern da hängt und dem einen zuspricht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und hier im letzten Wort haben wir das Gleiche. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Bei dir will ich sein. Da ist meine Hoffnung und meine Zuversicht. Da ist mein Zuhause. Da ist unser Zuhause. Stehen wir auf und beten wir noch miteinander. Ja, Vater, wir stehen vor dir und wir dürfen dich Vater nennen, wirklich Vater nennen, als den, zu dem wir gehören, als den, vor dem wir uns ja, sicher fühlen, bei dem wir wissen, es gibt ein Zuhause und es gibt ein wirkliches Zuhause, eine wirkliche Hoffnung, Heimat, Zuversicht. Und wir haben dich kennengelernt, wir dürfen dich immer weiter kennenlernen und wir sind froh und dankbar, dass wir in diesen für uns menschlich schwierigen und unübersichtlichen Zeiten wissen dürfen, es gibt Gewissheit, es gibt eine Hoffnung und es gibt eine herrliche Heimat, die du uns jetzt schon bereitet hast und weiter bereiten willst. Herr, wir sind dir dankbar, mit dieser Gewissheit in den nächsten Tag, in die nächste Woche gehen zu dürfen und wollen dir darin alle Ehre geben. Amen.